Radio 1. Nur für Erwachsene.
Bis auf Weiteres ist es erstmal 14.37 Uhr und wir blicken mal auf den September und die dort anstehenden Wahlen in drei Bundesländern. Alster wären 6. September, Wahl in Sachsen und am 20.09. natürlich bekanntermaßen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Im Vorfeld veröffentlichen Medien ja da immer regelmäßig neue Wahlumfragen, um ihre Berichterstattung über den Wahlkampf mit handfesten Zahlen zu füttern. Natürlich beauftragt man da Meinungsumfrageinstitute und diese Institute und auch Medien liegen mit ihren Prognosen allerdings relativ oft daneben und zwar nicht nur ein wenig, sondern oft sehr gründlich. Ein Beispiel, die letzte Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2021, kurz vor der Wahl lag die CDU da in den Umfragen bei 27%. Ihr Ergebnis war dann schließlich 10 Prozentpunkte höher. Was dahinter steckt und warum das so ist, ob man es ändern kann, das wollen wir besprechen mit Dr. Heiko Giebler, Leiter des Daten- und Methodenzentrums des Exzellenzclusters Skripts an der Freien Universität Berlin mit dem Schwerpunkt Wahl- und Demokratieforschung. Schönen guten Tag, Herr Giebler, ich grüße Sie.
Hallo.
Was ist für Sie denn eigentlich ausgemacht, wer tendenziell eine Wahl gewinnen könnte? Oder gucken Sie auf alle Umfragen mit, ja, ist halt eine Umfrage?
Genau, also man sollte immer im Kopf behalten, dass so eine Wahlumfrage ist einfach wirklich eine Umfrage. Es ist keine exakte Vorhersage, das ist keine Messung wie in der Physik oder so, sondern sind eben eher Momentaufnahmen, die eine Stimmung zeigen, die zum Befragungszeitraum gilt und so. Und es, man merkt schon auch, dass es da immer mehr Schwierigkeiten gibt, auch weil das Ziel muss ja sein, bei so einer Befragung eine möglichst repräsentative Stichprobe zu ziehen, die man dann befragen kann und so. Und das wird bei allen Formen, wie man heutzutage Daten erheben kann, am Telefon, online oder auch über persönliche Befragungen, wird es immer schwieriger oder es treten Probleme auf. Das heißt, oftmals sind diese Abweichungen eigentlich schon da zustande gekommen, in dem Moment, in dem man zum Beispiel zu wenig junge, gebildete Frauen befragt hat oder zu wenig Leute aus Mecklenburg-Vorpommern oder wie auch immer. Und dann kommen eben schon mal so Verzerrungen zustande, weil die Personen ja dann trotzdem am Wahlsonntag hoffentlich zur Wahl gehen.
Ich gucke mir mal bei Infratest DIMAP, also die Abendschau und auch der RBB arbeiten ja unter anderem mit denen zusammen und die haben die Sonntagsfrage vom 16.07. Da sehe ich 1147 Befragte, Erhebungsmethode, zufallbasierte Telefon- oder Online-Befragung. Da denke ich ja, also wenn ich angerufen werde, ob ich mal ganz kurz was sagen möchte am Telefon, A, gehe ich sowieso nicht ran und B, wer redet denn überhaupt noch am Telefon darüber, was er wählt? Also ist das quasi stochastisch eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, dass da überhaupt jemand mal abhebt?
Also ein Ding der Unmöglichkeit würde ich nicht sagen, aber es ist, Sie haben da schon recht, es ist auf jeden Fall deutlich schwieriger geworden, gerade auch bei, deswegen, was Sie gerade beschrieben haben, das ist ja dann schon eine kombinierte Befragung, also wo eben nicht nur angerufen, sondern auch online quasi dann befragt werden soll, weil man dann hofft, dass man über zwei unterschiedliche Befragungsmodi dann doch quasi eine repräsentativere Stichprobe hinbekommt. Weil stellen Sie sich vor, man würde heutzutage nur übers Festnetz zum Beispiel versuchen, Leute anzurufen. Ich meine, sehr viele Leute haben gar kein Festnetz mehr, vor allen Dingen Jüngere und so weiter. Da käme so eine Schräglage in die Umfrage, dass man das sozusagen nicht mehr als repräsentativ ansehen könnte. Ne? Was aber die uns Institute ohnehin natürlich machen, ist, also das, was wir in der Regel dann in der Zeitung lesen oder im Radio hören oder wo auch immer, das sind eigentlich nie die tatsächlichen rohen Zahlen, sondern die Institute haben eigentlich alle verschiedene Verfahren, Gewichtungen, machen weitere Anpassungen, um auch aus Erfahrung heraus, quasi wie so eine Geheimformel, die sie alle irgendwie anwenden, das ist auch sehr oft ein Geschäftsgeheimnis, um dann tatsächlich zu versuchen, diese Rohdaten dann in die Richtung zu bekommen, was tatsächlich dann am Wahlsonntag irgendwie passieren wird.
Giebler enthüllt, zieht den schwarzen Vorhang zur Seite, dahinter drei Leute, die in eine Kristallkugel gucken. Das wäre auch nochmal eine methodologisch sehr unsaubere Methode. Gibt es da ein Institut, wo Sie sagen, da ist die Tendenz, dass die Dichter daran liegen deutlich höher oder nimmt sich das im Laufe der Jahre nichts?
Ich würde sagen, dass sich das im Laufe der Jahre eigentlich nicht viel gibt. Also am Ende kochen die sozusagen alle ein bisschen die gleiche Suppe. Die haben ähnliche Ansätze und so weiter. An der einen oder anderen Stelle weicht es dann sicherlich auch mal irgendwie ab und so. Aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass man ein Institut irgendwie dem anderen vorziehen sollte. Was man auf jeden Fall natürlich machen kann, ist immer gucken, was sind denn eigentlich die Informationen, die so zusätzlich zu diesen Studien noch vorliegen. Ne? Wie viele Leute wurden befragt? Wie wurde die Frage denn eigentlich gestellt? Wann wurde befragt? Und so weiter. Das sind sicherlich jetzt alles Dinge, die man sich nochmal zusätzlich irgendwie anschauen kann, um dann vielleicht auch beurteilen zu können, wie gut oder wie sicher so eine Umfrage eigentlich ist.
Ich sag's mal salopp, ich sehe durchaus sehr unterschiedliche Tendenzen, wenn der Springer Verlag was veröffentlicht oder wenn die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten was veröffentlichen. Sehen Sie da so quasi eine gewisse Selektion oder eine Strategie, ein Interesse der Medien auch selber, bestimmte Zahlen von bestimmten Instituten zu veröffentlichen? Oder ist das Spürkigerei und Hanebüchen, was ich gerade sage?
Naja, also so eine bestimmte Selektivität würde ich da jetzt nicht hundertprozentig ausschließen wollen. Da sind Sie schon eine Sache auf der Spur, würde ich mal sagen. Man merkt aber vor allen Dingen eben auch, dass man quasi je näher man an den Wahltag kommt, sich dann auch diese Zahlen eigentlich in der Regel immer mehr angleichen und so weiter. Ne? Also wo man dann sozusagen näher irgendwie rankommt, auch dass die Unterschiede zwischen den Instituten nicht mehr so groß werden.
Wären Sie eigentlich dafür, dass wir das eigentlich mal ganz sein lassen mit diesen Umfrageveröffentlichungen? Was ist ja eigentlich schon Wählermanipulation im Vorfeld, könnten da mal auch behaupten.
Ja, man kann es so und so sehen. Also ich würde es nicht als Manipulation bezeichnen, weil ich meine, im Endeffekt ist es ja schon auch, also ich glaube, man muss immer aufpassen, wofür diese Umfragen halt tatsächlich gut sind. Ne? Und es sind halt eben nicht exakte Vorhersagen dessen, was am Sonntag passieren wird, sondern zeichnen eher so ein aktuelles Stimmungsbild ab. Und natürlich ist es ja schon wichtig, wenn eine Partei, die vielleicht gerade auch in der Regierung ist, dann zum Beispiel sieht, seit der letzten Wahl haben wir jetzt in den Umfragen 5% verloren, 10% verloren. Also sind die Bürgerinnen wahrscheinlich nicht so richtig glücklich mit der Art und Weise, wie wir Politik machen, und das sollte dann ja eigentlich in der repräsentativen Demokratie auch dazu führen, dass die Parteien irgendwie umdenken. Ne? Und umgekehrt, wenn jetzt eine Partei, die ich gut finde, so knapp an der 5%-Hürde liegt, ne, die ja in Deutschland in vielen, also auf Bundesebene, aber auch in vielen Bundesländern ja eine große Bedeutung hat, dann motiviert es mich, das vielleicht doch stärker dann zur Wahl zu gehen, um halt dafür zu sorgen, dass die Partei über die 5%-Hürde kommt und so. Ich glaube, so als Information in beide Richtungen, also für Parteien, aber auch für Wählerinnen, ist es schon relativ wichtig, aber man muss eben sich damit abfinden, dass es keine exakte Vorhersage ist, die auch genauso eintreten wird.
Also die letzte Info des DIMAP-Vorhersage für Berlin ist vom 16.07. und da liegt die Union mit 20% vorne, SPD hat 1% verloren, 12%, die Grüne minus 2% bei 17% und die Linke 2% gewonnen bei 22%, AfD 16%. Jetzt war das Interessante bei der vorletzten Erhebung, dass fast 50% der Befragten gesagt haben, ja, das, was ich da gerade angegeben habe, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich wählen werde, momentan ist das so. Und dann die anderen 22%, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vom Zahlen her sagen, ich weiß überhaupt noch nicht, was ich wähle. Das heißt, 50% der jeweils Befragten wussten eigentlich nicht, ob sie am Wahltag auch genau diese Stimme so abgeben werden würden. Also, was sagt Ihnen sowas?
Ja, das kann man auch aus Sicht der akademischen Wahlforschung nur unterstreichen. Also was wir eindeutig sehen, ist, dass es eben viel weniger stabile Bindungen an Parteien gibt, sondern dass viel mehr kurzfristige Faktoren eine Rolle spielen, dass Leute viel eher zwischen Parteien wechseln, dass sie tatsächlich aber auch vielleicht erst in der Woche vor der Wahl oder vielleicht sogar auch erst am Wahlsonntag entscheiden, ob sie überhaupt zur Wahl gehen und teilnehmen wollen. Ne? Und wenn man das quasi auch noch mit einbezieht, dass wir so viele Kurzfristfaktoren haben, die da eine Rolle spielen, wird es natürlich dann auch für die Umfrageinstitute viel, viel schwerer, 2-3 Wochen vorher, aber manchmal selbst eine Woche vorher eine gute Vorhersage treffen zu können. Ne? Weil wir hatten ja auch ein paar Wahlen in der Vergangenheit, wo dann auch also einzelne Ereignisse relativ kurz vor Wahlen irgendwie dann nochmal eine Rolle gespielt haben. Das findet viel, viel mehr statt, als es noch vor 20, 30 Jahren irgendwie der Fall war. Dazu kommt, wir haben ja heute auch viel, viel mehr sozusagen relevante Parteien, also viel mehr Parteien, die auch tatsächlich eine Chance haben, dann jeweils in die Parlamente einzuziehen. Das macht es grundständig natürlich auch schon mal schwieriger, irgendwie vorherzusagen, wo die Stimme dann am Ende landet.
Also Ihr Kollege Faas von der FU hat gesagt, man sollte sicherstellen, dass diese Ergebnisse nicht als ein in Stein gemeißeltes Endergebnis kommuniziert werden, sondern als ein Stimmungsbild, auf das Menschen wiederum reagieren können. Das heißt, alles kann, nichts muss.
So ein bisschen schon. Und wenn man könnte sogar noch einen Schritt weitergehen. Eigentlich dürfte man auch nie sagen, dass eine Partei sehr wahrscheinlich 16% bekommt, sondern die bekommt eben mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit dann in der Regel irgendwas zwischen 14% und 18% oder sowas. Aber auch nur zum aktuellen Zeitpunkt der Umfrage. Ne? Aber das ist natürlich so eine komplizierte Aussage. Und da prallen dann natürlich auch so ein bisschen die wissenschaftliche Logik und die Medienlogik ein bisschen aufeinander, weil so kompliziert kann man diese Art von Information eigentlich nicht transportieren. Aber das sollte trotzdem irgendwie ein bisschen unser Ziel sein, dass wir alle zusammen irgendwie versuchen, diese Umfragen besser als das zu verstehen, was sie sind. Und das hat der Kollege Faas dann eigentlich ganz gut ganz gut zusammengefasst.
Trotzdem gibt es ja einen wirklich entscheidenden Punkt. Früher sind radikalere Parteien mehr oder weniger so quasi unter dem... Also man hat das eigentlich nicht so gerne zugegeben. Also so groß war die Scham, dass man AfD oder NPD wählen würde. Das ist offensichtlich heute anders. Warum?
Ich glaube, die Erklärung ist relativ einfach. Ich meine, früher hatten diese radikalen Parteien natürlich irgendwie eine Handvoll Prozent und heutzutage sehen wir, dass in einigen Bundesländern die vielleicht sogar die Chance besteht, eine Alleinregierung zu stellen. Also ich meine, wieso sollte ich denn dann mit dieser Meinung quasi noch zurückhalten, wenn ich eigentlich einer von 40% bin, die da am Sonntag irgendwie zur Wahl gehen. Also diese Art von sozialer Unerwünschtheit und in dem Fall die gibt es einfach nicht mehr. Und wir haben natürlich auch generell einfach so einen bestimmten gesellschaftlichen Diskurs, der auch bestimmte Positionen irgendwie ein bisschen normalisiert hat und so. Ich glaube, das ist heutzutage nicht mehr so, dass wir uns verschätzen, weil bestimmte Leute sich nicht trauen zu sagen, ich wähle die AfD oder in Westdeutschland, ich wähle die Linke oder so.
Mit Vorsicht zu genießen. Demoskopische Vorhersagen, vor allen Dingen, wenn sie die Wahrheit betreffen. Vielen herzlichen Dank. Das waren Auskünfte dazu von Dr. Heiko Giebler, Leiter des Daten- und Methodenzentrums des Exzellenzklusters Skript an der Freien Universität. Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende, Herr Giebler. Danke für das Gespräch.
Danke gleichfalls.
Tschüss. Ich habe jetzt an dieser Stelle mich am rechten Ohr zu zupfen und danach am linken, weil ich mich habe zweimal mich zu korrigieren. Also zum einen sind am 6. September nicht die Wahlen in Sachsen, sondern natürlich in Sachsen-Anhalt. Da bin ich quasi durchgerauscht und habe nicht angehalten. Tut mir leid, den zweiten Teil habe ich unterschlagen. Und dann habe ich aber, das bitte ich mit meiner persönlichen Aversion gegen das Getränk White Russian. Also ich mag es eigentlich überhaupt nicht, aber sehr wohl den Moskau Mule. Das habe ich verwechselt. Der Big Lebowski liegt natürlich nackidei, wie er nun mal von Gott geschaffen wurde, in der Badewanne und trinkt White Russian und kein Moskau Mule. Das war Wishful Thinking von mir.